Liebe Zuhörer, heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen bewegt und oft auch Fragen aufwirft, nämlich Ehelosigkeit. Welche Formen von Ehelosigkeit es gibt, wie die Bibel darauf blickt, sowohl vom Alten Testament bis hin zu Jesus, und wie man freiwillige oder unfreiwillige Ehelosigkeit heute leben kann, das erklärt uns Professor Dr. Armin Baum. Er ist Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Mein Name ist Arthur Reiswig, Sie hören FTA Podcast und wir steigen direkt ein in dieses spannende Thema. So, ich freue mich sehr, Ihnen hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Herr Baum, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Baum, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen, obwohl Sie selbst ja verheiratet sind?
Das Thema Ehelosigkeit ist mir unter anderem begegnet in einer meiner liebsten Krimiserien. Britische Krimiserien sind ja mit Abstand die besten. Und die vielleicht allerbeste ist der junge Inspektor Morse, auf Englisch Endeavour. Und da gibt es eben diesen Inspektor und der ist Single. Und das hängt damit zusammen, dass er ganz schwer mit emotionalen Situationen umgehen kann. Und er schafft es auch nicht, der Tochter seines Chefs, in die er eigentlich verliebt ist, irgendwann mal seine Liebe zu gestehen. Und nach vielen Folgen heiratet die dann seinen Kollegen. Und dann geht die Geschichte immer weiter. Und dieser Inspektor Morse, der ist so strukturiert, dass der sich immer neu verliebt und auch in kurze Beziehungen einsteigt zu irgendwelchen Frauen, mit denen er bei der Ermittlung zu tun hat. Aber das führt nie weiter. Und am Ende stirbt er dann am Ende der ganzen Serie ehelos. Und ich habe gedacht, das spielt in den 60er Jahren, das war im Grunde schon jemand, der gehört zur Generation beziehungsunfähig, obwohl es das Wort noch gar nicht gab. Denn bei dem ist es so, der hat einen ganz starken Freiheitsdrang. Das will er sich von niemandem nehmen lassen. Der hat sehr wahrscheinlich auch unrealistische Erwartungen, wie so eine Zweierbeziehung aussehen könnte. Und der ist auch chronisch unverbindlich. Der kann sich nicht committen, der kann sich nicht festlegen. Und das ist natürlich nur eine ganz, ganz spezielle Variante von Ehelosigkeit. Aber da habe ich dann immer wieder drüber nachgedacht, ja, das ist eine interessante Figur, die da geschaffen wurde. Und natürlich findet man das Thema Ehelosigkeit im Alltag, in der Gesellschaft und sogar in christlichen Gemeinden.
Sie haben das jetzt schon angedeutet, es gibt verschiedene Varianten von Ehelosigkeit. Welche Arten der Ehelosigkeit gibt es eigentlich?
Ich würde mal unterscheiden, diejenigen, die noch im relativ jugendlichen Alter sind oder ein bisschen drüber hinaus und die noch nicht verheiratet sind, aber die planen mal zu heiraten, die sind auch noch ehelos, aber es ist eine besondere Gruppe. Dann gibt es diejenigen, die sind freiwillig ehelos. Die wollen definitiv nicht heiraten. Und da gibt es eine relativ große Gruppe, die sind unfreiwillig ehelos. Und da zähle ich dazu die Geschiedenen, die alleine sind, nicht wieder geheiratet haben. Verwitwete, das wird dann in einer bestimmten Lebensphase natürlich häufiger, dass es Ehelosigkeit gibt. Und dann auch diejenigen, die suchen und lange suchen und vielleicht bis 40 suchen und niemanden finden. Und das ist auch eine unfreiwillige Form von Ehelosigkeit. Und wenn man das alles zusammennimmt und sich dann mal beim Statistischen Bundesamt informiert, dann erfährt man, jeder fünfte Mensch in Deutschland lebt allein. Also ist vielleicht nicht sicher ehelos, aber das sind ja zwei Gruppen, die sich ganz stark überschneiden. Und wenn man älter ist als 65, dann lebt jeder Dritte allein. Also so 33%. Das heißt also, das sind richtig große Teile unserer Gesellschaft und auch unseres Lebens.
Jetzt schauen wir als theologischer Podcast natürlich auch immer gerne in die Bibel und die biblische Zeit. Was kann man dazu sagen? Galt Ehelosigkeit im antiken Judentum als ein biblisch erwünschtes oder anstrebbares Lebensmodell?
Ehe war Pflicht und Ehelosigkeit war im Grunde ausgeschlossen. Das war also noch viel strenger, als dass man sagt, da ist dies oder jenes anzustreben. Und das hat was damit zu tun, dass wir ja in den ersten Kapiteln unserer Heiligen Schrift zwei Schöpfungserzählungen haben und in beiden spielt die Ehe eine Rolle. In der ersten Schöpfungserzählung unter der Überschrift der Fortpflanzung, Also Gott schafft den Menschen als Mann und Frau und dann sagt er, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und in der zweiten Schöpfungserzählung unter der Überschrift der Beziehung. Gott schafft den Adam und dann ist er alleine und das ist nicht gut und dann wird die Eva aus seiner Rippe dazu erschaffen und dann verlässt ein Mann Vater und Mutter und geht diese engstmögliche Beziehung ein, die man überhaupt eingehen kann als Mensch. Und das lesen jetzt auch die Juden, die Schriftgelehrten in neutestamentlicher Zeit und im rabbinischen Judentum kommt man dann zu der Überzeugung, diese Schöpfungserzählungen, die sind im Sinne einer Pflicht gemeint. Man darf gar nicht ehelos bleiben. Und dann heißt es in der Mishnah, das ist eine Textsammlung aus der Zeit um 200 nach Christus und da ist viel älteres Material drin, es soll sich niemand von der Fortpflanzung und Vermehrung fernhalten. Und dann geht's weiter. Man darf erst aufhören, mehr Kinder zu kriegen, wenn man entweder schon zwei Jungs hat oder, so sagt dann ein anderer Rabbi, wenn man mindestens einen Jungen und ein Mädchen hat. Und dann gibt's andere Schriftgelehrte, die formulieren das noch drastischer und sagen, wer sich nicht mit der Fortpflanzung befasst, ist wie einer, der Blut vergießt. Und der schärfste Satz ist vielleicht von Rabbi Eleazar. Jeder Mensch, der keine Frau hat, ist kein Mensch. Und wir hatten ja kürzlich die FTH-Studienreise mit dem Bachelor-2-Jahrgang in Israel. Und da kann man dann in den ultraorthodoxen Vierteln im Grunde die Nachfahren des rabbinischen Judentums sehen und die ultraorthodoxen Juden, die heute in Israel leben, die sehen das auch so. Und das Interessante ist, die haben auch ganz, ganz viele Kinder. Das prägt natürlich auch das Straßenbild. Aber man kann nicht sagen, ich bin ultraorthodox und ich will aber keine Familie haben. Und so war es auch zur Zeit Jesu. So kann man sich das in etwa vorstellen.
Was hat jetzt Jesus, der ja auch unter diesen jüdischen Konventionen in Anführungszeichen und diese Debatten ja auch gekannt hat. Was hat er über Ehelosigkeit gelehrt?
Ja, zunächst mal hat er ja nicht was gelehrt, sondern was gelebt. Er war nämlich ehelos. Das war schon auffällig. Wahrscheinlich war Johannes der Täufer auch ehelos. Und das war schon mal ein Statement. Aber es gab auch eine Gelegenheit, bei der er mit seinen Schülern über das Thema Ehe ausführlich gesprochen hat und ob eine Ehescheidung möglich ist. Und die Antwort Jesu lautete, nein, das ist keine gute Idee. Das muss man nur in ganz schwierigen Fällen dann vielleicht mal erwägen, aber normalerweise nicht. Und dann sagen die Jünger, also wenn das so ist, ist es dann überhaupt gut zu heiraten. Denn wenn ich mich so committen, so festlegen muss und ein Leben lang zusammenbleiben muss, das traue ich mir nicht zu, dann bleibe ich ja lieber weg. Und das nimmt Jesus als Anlass, um das Thema Ehelosigkeit zu thematisieren. Und dann steht in Matthäus Kapitel 19, das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Also mit anderen Worten, das ist ein richtig schwieriges Thema und zwar nicht so sehr in der Theorie. Man kann schon verstehen, worum es da geht, aber in der Lebenspraxis, also sich für diesen Lebensweg entscheiden, das ist was sehr, sehr Herausforderndes. Und dann spricht Jesus über drei Arten von Eunuchen. Und um das mal ganz deutlich zu sagen, ein Eunuch war jemand, also war ein Mann, dem man die Hoden rausgeschnitten hatte. Was natürlich ein ganz, ganz tiefer Eingriff in sein Leben war. Und dann unterscheidet Jesus zwischen Eunuchen, die sind das von Geburt an. Also die sind schon mit einer Art Geburtsdefekt auf die Welt gekommen und deswegen nicht ehefähig. Und da gibt's die zweite Gruppe, das sind diejenigen, die von Menschen zu Eunuchen gemacht worden sind, also die sind kastriert worden. Und dann die dritte Gruppe, und das ist die, auf die es Jesus besonders ankommt, manche verzichten von sich an auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein.
Kann man also anhand dessen, was Jesus sagt, eine Entwicklung von dem, was wir im Alten Testament und dem, wie die Juden das verstanden haben, hin zu dem, was er lehrt, sehen? Also, dass es damals gang und gäbe war und außer Frage stand, verheiratet zu sein. Und Jesus öffnet auf einmal eine Tür, dass es auch Vorteile haben kann, ehelos zu bleiben.
Ja, man könnte zwei Wege gehen. Man könnte sagen, ja, die Schöpfungserzählungen waren wirklich so gemeint, dass man heiraten muss. Und dann bringt Jesus was Neues. Ich bin eher der Meinung, die waren nicht so streng gemeint, sondern das war eine Normalordnung, die da beschrieben wurde. Für die meisten Menschen ist das gut zu heiraten, aber das war kein Zwang. Und im rabbinischen Judentum ist das dann aber als Zwang verstanden worden. Und gegenüber diesen zeitgenössischen Schriftgelehrten, also diesen strengen Theologen, sagt Jesus jetzt sehr, sehr deutlich, es gibt etwas Höheres, den Einsatz für das Reich Gottes. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann fällt sogar die Ehe im Vergleich dazu ab und ich kann vielleicht sogar darauf verzichten. Und das ist kein minderwertiger Weg und einen Zwang kann es nicht geben.
Und kann man aufgrund dessen sagen, dass Ehelosigkeit jetzt im antiken Christentum als biblisch angesehen wurde?
Ja, Ehelosigkeit war biblisch und das erkennt man dann auch beim Apostel Paulus. Und dieser Apostel Paulus hat dann plötzlich mit dem anderen Extrem zu tun. Das sieht man im ersten Korintherbrief und im ersten Timotheusbrief. Wenn nämlich Leute dann sagen, das einzig wirklich Christliche ist, wenn alle ehelos bleiben. Also so das andere Ende des Spektrums. Und dann steht in 1. Korinther 7, Vers 1, dass Leute zu Paulus gesagt haben, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt gar keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Und im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 3, da lehren bestimmte Propheten, dass man nicht heiraten darf. Und das setzt sich dann fort in der Kirchengeschichte, besonders im 3., 4. Jahrhundert in den apokryphen Apostelakten gibt es ganz viele von solchen Leuten, die das leben wollen und auch von apostolischen Gestalten, denen dann eine Bestärkung dieser absoluten Ehelosigkeit in den Mund gelegt wird. Und gegen das hat dann wieder Paulus von Anfang an anargumentiert und im Grunde durch das ganze 7. Kapitel des 1. Korintherbriefs hindurch und das große Thema, das Paulus da wie einen roten Faden verfolgt, durch viele, viele Verse lautet, es gibt eine christliche Freiheit. Der eine so, der andere so. Du darfst deinen eigenen Weg finden und lass dich weder auf die rechte noch auf die linke Seite festlegen, sondern du gehst deinen Weg und Gott geht mit dir deinen Weg und lass dir das nicht nehmen.
Jetzt haben wir den biblischen Befund klar vor Augen. Vielen Dank dafür. Lassen Sie uns zum Schluss noch in die Praxis gehen. Wenn jetzt Zuhörer unter uns sind, die freiwillig ehelos leben oder leben wollen, wie lebt man freiwillige Ehelosigkeit?
Meine Frau hat mir gesagt, darüber weißt du doch gar nichts. Und die hat natürlich völlig recht. Und ich kann auch nur das zu verstehen suchen, was mir Leute sagen, die einen solchen Weg für sich als den richtigen erkannt haben. Also die sagen, ich will freiwillig alleine bleiben, aus eigenem Entschluss. Nicht, weil ich verwitwet bin oder weil ich geschieden bin oder weil ich niemanden finde in der jetzigen Lebenssituation, sondern weil ich das will. Und ein ganz berühmter, der diesen Weg für sich gegangen ist, das war im 20. Jahrhundert der Theologe John Stott. John Stott war ja neben Billy Graham wahrscheinlich der bekannteste, der wichtigste evangelikale Theologe dieser Epoche. Und während Billy Graham verheiratet war, war John Stott sein Leben lang ein Single. Und gegen Ende seines Lebens hat man ihn mal interviewt und gefragt, hey John, wie war das eigentlich? Dürfen wir dich dazu mal fragen? Und dann hat er erzählt, wie es bei ihm war. Ich glaube, es gibt verschiedene Anmarschwege zur freiwilligen Ehelosigkeit. Aber bei John Stott war das so, dass er, und das wusste ich auch lange nicht, in seiner Zeit als Jugendlicher und dann als junger Mann mehrere Beziehungen zu Frauen hatte und immer wieder, wenn diese Beziehung dann eine Zeit gedauert hatte und es ernst geworden wäre, den inneren Impuls verspürt hat, mach es nicht. Und als das dann mehrfach passiert ist, kam für ihn irgendwie ganz ernsthaft die Frage, ist das Gottes Stimme? Soll ich nicht vielleicht ledig bleiben? Und das ist dann für ihn der Weg gewesen, der für ihn der richtige war und den er auch bis zum Ende seines Lebens mit Überzeugung gegangen ist, aber auch ein Weg, von dem er sehr ehrlich sagt, der war nicht immer nur leicht. Und das fand ich sehr glaubwürdig, als ich das bei ihm gelesen habe. Und so scheint mir das auch normalerweise zu sein. Wenn ich mich für einen bestimmten Lebensweg entscheide, dann ist das nicht immer nur leicht. Und das gilt auch für diejenigen, die sich für Ehe und Familie entscheiden. Das ist auch nicht immer nur leicht. Aber es ist in anderer Weise nicht leicht, ne?
Eine andere Form von Ehelosigkeit, die Sie eben schon angesprochen haben, ist ja die unfreiwillige Ehelosigkeit. Wie lebt man diese? Also was können Sie Zuhörern, die damit ihre echten Probleme haben, hier auf den Weg mitgeben?
Ich bin ja nur Exeget. Ich kann dazu nicht besonders kompetent sprechen, aber ich habe so meine Vermutungen und zum Teil auch Lernerfahrungen aus allen möglichen Kontakten und Beobachtungen. Und ich glaube, dass es bestimmte Bereiche sind im Leben eines Ehelosen, die spielen immer eine Rolle. Und es hat nichts damit zu tun, ob man freiwillig oder unfreiwillig ehelos ist. Und ein Bereich ist die Sexualität. Und John Stott hat damals dem Interviewpartner berichtet, er ist der festen Überzeugung, dass man seine sexuellen Bedürfnisse beherrschen kann. Dass man auch das in einer Weise integrieren kann in sein Leben, das einen nicht ärmer macht. Aber dass es auch eine lebenslange Herausforderung bleibt. Und da muss man ganz ehrlich sein. Und ich glaube, das ist nicht anders bei Menschen, die das freiwillig oder unfreiwillig tun. Etwas Zweites, was bei John Stott so sehr deutlich rauskommt, der hat es nicht einfach so gemacht, ich will jetzt mal ehelos bleiben, sondern der hat es gemacht, weil er eine große Aufgabe für sich entdeckt hat. Nämlich sich in dieser ungeteilten Weise für das Reich Gottes einzusetzen, wie das Jesus in Matthäus 19 erklärt hat und wie Paulus in 1. Korinther 7 das auch für sich erklärt hat. Und wo Paulus dann sagt, ich wünschte, das würden ja noch viel mehr machen, aber bitte bleib völlig frei. Ne? Aber wenn ich frei wählen könnte, dann hätte ich noch mehr an meiner Seite, die so leben. Und diese Aufgabe zu finden, das ist, glaube ich, auch dann wichtig, wenn man sagt, ich habe mich ja nicht selber dafür entschieden, aber jetzt ist es in meinem Leben so geschehen. Und ich glaube, man darf nie stehen bleiben bei diesem, es ist ein Defizit, sondern immer, und was ist jetzt das, was ich anstelle dessen tun will? Und ich vermute, das ist der Weg in eine gute Richtung. Und das Dritte, was er sagt, und das leuchtet mir auch total ein, und das ist eigentlich aus der Sicht von John Stott und auch von manchen anderen, von denen ich das weiß, noch das größere Thema, ist die Einsamkeit. Also man ist dann nicht in der Weise in eine Familie eingebunden, in eine Ehe, in eine Familie mit Kindern, in eine Verwandtschaft, wie das bei Verheirateten der Fall ist. Und darum sind gute Beziehungen so sehr wichtig. Die sind auch für verheiratete Leute wichtig, außerhalb der Ehe, das ist ja ganz klar. Aber John Stott hat gesagt, ja, aber das ist noch wichtiger. Und auch Beziehungen zu Kindern, für die man vielleicht Patenschaften übernimmt. Und gute und tiefe und ehrliche und offene Freundschaften. Und ich glaube, das ist alles gültig, sowohl für freiwillig als auch für unfreiwillig ledige Menschen.